als Ergebnis oder Konsequenz der Libyen-Intervention gelesen, aber er lässt sich auch aus rein innenpolitischen Spannungen sozusagen erklären, stand sozusagen eh an. Also die Geschichte möchte ich auch nicht negieren, ich möchte aber heute eben die andere erzählen, die ihren Ausgangspunkt in der europäischen Sicherheitsstrategie hat und hier auch in einem sehr märchenhaften Moment sozusagen, Spieglein, Spieglein an der Wand, beginnt die europäische Sicherheit ja damit, Sicherheitsstrategie, dass sich die EU selber betrachtet und feststellt, wie toll sie ist. Nur zuvor ist Europa so wohlhabend, so sicher und frei gewesen. Die Gewalt der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist einer der in der europäischen Geschichte beispiellosen Periode des Friedens und der Stabilität gewichen. Die Schaffung der Europäischen Union steht im Mittelpunkt dieser Entwicklung. Also Europa, EU, du bist die Schönste. Im ganzen Land, aber der Spiegel meldet dann auch ein bisschen zurück, na, so richtig eine globale Macht bist du vielleicht nicht, oder auf jeden Fall lässt sich der Sicherheitsstrategie auch entnehmen, dass die EU oder ihre Außenpolitiker das gerne wären, als Zusammenschluss von 25 Staaten mit über 450 Millionen Einwohnerinnen, die ein Viertel des Bruttosozialprodukts weltweit erfahren, erwirtschaften, ist die Europäische Union zwangsläufig ein globaler Akteur. Europa muss daher bereit sein, Verantwortung für die globale Sicherheit und für eine bessere Welt mitzutragen. Und was dann folgt, ist sozusagen eine globale Bedrohungsanalyse und die Behauptung, dass sozusagen auf aller Welt auch Kriminalität und vor allem scheiternde Staatlichkeit, die vor allem gemeint ist als Öffnung von Grenzen oder mangelnde Kontrolle von Grenzen, die EU bedrohen würde. Also das, was die EU so ideologisch sich selbst immer als große Errungenschaft feiert, die Öffnung von Grenzen, steht eigentlich im Schwerpunkt dessen, was außenpolitisch die Diagnose der gescheiterten Staaten ausmacht, in die zu intervenieren sei, weil von ihnen eben diese grenzüberschreitenden Bedrohungen ausging, also Schwäche von Staaten, drückt sich durch mangelnde Kontrolle von Grenzen aus. Dort macht sich dann transnationale organisierte Kriminalität breit, verbunden dann mit Terrorismus, möglichen Massenvernichtungswaffen, bedroht das also Europa. So im Schnelldurchlauf die Bedrohungsanalyse, und daraus wird dann die Schlussfolgerung gezogen. Scheiternde Staatlichkeit ist zwar weltweit sozusagen eine Bedrohung für Europa, aber insbesondere die angrenzenden Länder müssen verantwortungsvoll regiert werden. Wir müssen darauf hinarbeiten, dass östlich der Europäischen Union und an den Mittelmeergrenzen ein Ring verantwortungsvoll regierter Staaten entsteht, mit denen wir enge, auf Zusammenarbeit gegründete Beziehungen pflegen. Also das ist im Grunde die Doktrin des Regime-Changers. Ne? Also man sagt, wir müssen darauf hinarbeiten, dass da gewisse Formen von Regierungen entstehen. Weiter heißt es, wir müssen eine Strategiekultur entwickeln, die ein frühzeitiges, rasches und wenn nötig robustes Eingreifen fördert. Und dann noch einen Satz, der jetzt vielleicht mit der Regime-Change-Ideologie nicht auf Anhieb assoziiert wird, der aber wunderbar in diesen Märchenrahmen passt. Und auch gut zur Sahel-Strategie. Sicherheit ist eine Vorbedingung für Entwicklung. Also dieser Sicherheit-Entwicklungsnexus. Was das nämlich eigentlich heißt, ist, wir müssen erst Staaten und ihre Sicherheitsapparate entwickeln, bevor die sozusagen dann durch wirtschaftliche Integration mit EU-Europa prosperieren können, was sich eben seinerseits als großes Märchen erwiesen hat. Was ich jetzt sagen will, ist, dass aus dieser Bedrohungsanalyse absehbar war, dass eine gewisse Region in den Fokus rücken wird. Eine Region, für die sich jetzt auch im sicherheitspolitischen, geostrategischen Denken der Begriff Sahelregion herauskristallisiert hat. Und mittlerweile gibt es auch sozusagen eine negative, also eine Block- Konstruktion. Die Staaten Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad werden jetzt seit etwa 2 Jahren aus europäischer Perspektive zusammengefasst, nicht nur als Sahelregion, sondern auch als G5-Sahelstaaten bezeichnet. Warum war es naheliegend, dass diese Staaten aus der Bedrohungsanalyse scheiternde Staatlichkeit aus westlicher Perspektive unkontrollierte Grenzen in den Fokus rücken? Wir sehen es hier schon lange und auch sehr gerade, was auf die Kolonialgeschichte verweist, Grenzen mitten in der Wüste, in sehr schwach, infrastrukturell sehr schwach entwickelten, dünn besiedelten Ländern. Also man muss sich vorstellen, wie setzt man eine Grenze durch, die mitten in der Wüste liegt, wo sozusagen eine Verstärkung der Polizei, Militär, Grenzschutzkräften im allerbesten Fall 12 Stunden im Hubschrauber dauert. Ne? Also wenn es da zu Konflikten mit der lokalen Bevölkerung kommt, ist keine Verstärkung absehbar und die Motivation der dort eingesetzten Kräfte ist auch recht niedrig, weil bis die dann mit dem Verwundetentransport ins nächste Krankenhaus kommen, kann man unter den Bedingungen dort von Tagen ausgehen. Ich habe jetzt einige Daten hier zusammengetragen, jeweils im Vergleich mit der Bundesrepublik Deutschland, die veranschaulichen sollen, dass wir es in Mauretanien, Mali und Niger mit Staaten von der 3- bis 4-fachen Fläche der Bundesrepublik haben, die deutlich längere Landgrenzen, hinter dem Plus sind die Seegrenzen, haben, aber nur ein 20stel bis ein 1/4 der Bevölkerung aufweisen und weniger als 1/100 des Bruttosozialproduktes. Ne? Also mit diesen ungemein geringen Einnahmen müsste unglaublich viel in den Militär- und Polizeiapparat gesteckt werden, um Staatlichkeit nach diesen europäischen Vorstellungen und Ideologie herstellen zu können. Deswegen habe ich hier jeweils die Sektoren Gesundheit, Bildung und Verteidigung anteilig am Bruttosozialprodukt aufgezeigt, nur um zu sagen, dass selbst mit einem deutlich, oh, das ist hervorragend, Dankeschön, selbst mit einem deutlich geringeren, deutlich höheren Anteil an den Staatseinnahmen auch für die Verteidigung sich diese Staaten mit einer viel größeren Fläche, mit einer viel schlechteren Infrastruktur nur einen viel geringeren Teil an Streitkräften überhaupt leisten können. Und das wird für immer so bleiben. Also mit einem 1/4 oder 1/10, 1/20 der Bevölkerung Deutschlands wird sich kein Haushalt erwirtschaften lassen, mit dem diese Länder dann zum Beispiel ähnlich viel Streitkräfte aufstellen können. Das heißt, eine repressive, flächendeckende Kontrolle, Präsenz des Staates in der Fläche ist da einfach nicht denkbar. Insofern sind diese Staaten dann in die Aufmerksamkeit dieser Bedrohungsanalyse gerückt. Es gab dann so ganz verschiedene, auch bildliche Formationen. Diese Karte hier soll den Kokainverkehr aus Lateinamerika über Westafrika nach Europa versinnbildlichen. Da sind noch so kleine Flugzeuge abgebildet. Flugzeuge können sich die Migrantinnen nicht leisten, aber nehmen tendenziell die gleichen Routen. Ne? Also das ist, ich bitte die Karten kritisch zu lesen, ne? Die dann immer so diese Bedrohung, ne? Pfeile nach Europa suggerieren. Da würde man zum Beispiel die europäischen Truppen in Afrika veranschaulichen, würde das eine andere Richtung haben. Es geht ein bisschen, dass sozusagen in den höchsten Höhen der militärisch-strategischen Kommandoebenen mit so hochpräzisen Karten wie hier operiert wird, wo einfach mal eine Fläche von der Größe Westeuropas zur Terrorist Area erklärt wird. Kurz zusammengefasst, diese Versicherheitlichung in dem Zitat, das ich hier schon ein oder zweimal vorgelesen habe, aber ich finde, es bringt einfach diese ganze Sichtweise auf den Punkt. In einer Veranstaltung, im Expertengespräch des GIGA-Instituts zusammen mit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, das hat leider nicht in den Märchenrahmen gepasst, also gerade auch der Name der Stiftung. In dieser Einladung hieß es zu Westafrika, in dieser politisch instabilen Region leben derzeit eine Viertelmilliarde Menschen. Bis 2050 werden es eine halbe Milliarde sein, die anhaltender Armut und Perspektivlosigkeit ausgesetzt sind. Ne? Also dass die Bevölkerung wird wachsen, aber dass sich an ihrer sozialen, sozioökonomischen Lage was ändert, wird gar nicht vorausgesetzt. Aber diese Bevölkerung wird dann automatisch, also vor allem bei der schnell wachsenden jungen Bevölkerung, führt dies zunehmend zu Unzufriedenheit und häufig auch zu Radikalisierung. Die Flucht über das Mittelmeer, Migration nach Europa oder illegaler Drogenhandel erscheinen viele als Auswege aus ihrer desolaten Situation. Unten wird dann noch der Terrorismus mit hineingemischt. Was bedeutet dies für Europa und Deutschland? Welche Sicherheitsinteressen, wie können wir unsere Sicherheitsinteressen da wahrmachen? Kleiner Schnitt. Ich erzähle die Geschichte nochmal aus einer anderen Perspektive. Das ist die Geschichte Europa gegen Amerika oder vor allem Frankreich gegen Amerika. Um 2000 herum hatten die USA eigentlich keine dauerhaften Stützpunkte in den USA, auf dem afrikanischen Kontinent, wohl aber Frankreich, das als traditionelle Einflusszone definiert, in Djibouti, Gabun und Senegal fest installierte Militärbasen, in Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Tschad und der Zentralafrikanischen Republik dauerhaft Truppen stationiert. Teilweise haben sie da auch die Präsidentengarde gleich selber gestellt oder ausgebildet, finanziert, um sozusagen die jeweilige Regierung kontrollieren zu können, bei Bedarf dann auch abzusetzen. Also geopolitisch war das sozusagen das Einflussgebiet Frankreichs. Nach 2001 und insbesondere den Anschlägen haben dann aber die USA mit Verweis auf das zunehmende Engagement Chinas in Afrika selber ihr Engagement ausgebaut, und zwar primär in dem, was später Sahelzone genannt wird. Die braunen Staaten sind die, wo das Programm Pan-Sahel Initiative bzw. Trans-Sahara Counter Terrorist Initiative begonnen hat. Mauretanien, Mali, Niger, wurde später auf Senegal, Burkina Faso, Nigeria und den Tschad ausgeweitet. Also es wurden da Geheimdienstkooperationen abgeschlossen, es wurden im Grunde Milizen ausgebildet unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung. Es wurden auch sozusagen Flughäfen geleast und vorbereitet als Stützpunkte von US-Streitkräften. Es sollten dort damals schon Drohnen installiert werden. Heute gestaltet sich die geopolitische Aufteilung ein bisschen anders. Das ist jetzt beides grob vereinfachend. Links haben wir rot eingefärbt die Staaten, wo Frankreich seit 2014 einen grenzüberschreitenden Krieg gegen den Terrorismus unter dem Titel Operation Barkhane führt und wirklich sozusagen die dominante Kraft sein dürfte. Lange übrigens mit Luftunterstützung, Luftbetankung, Aufklärung durch Deutschland. Rechts haben wir blau eingefärbt die Staaten, in denen US-Streitkräfte sozusagen gegenwärtig offen agieren. Letzten Endes dürften sie in fast jedem afrikanischen Staat präsent sein. Man könnte daraus zugespitzt so ein bisschen eine Aufteilung von Einflusssphären in Afrika herauslesen. Tatsächlich sind die USA sehr stark präsent mittlerweile in Ostafrika, am Horn von Afrika, im Südsudan, den sie sich mehr oder weniger selbst geschaffen haben, in Uganda, Äthiopien, während Frankreich mit europäischer Unterstützung die Dominanz in Westafrika für sich versucht zu sichern. Ich habe gesagt, mit europäischer Unterstützung, das ist sozusagen die zweite Geschichte, die ich erzählen will. Frankreich ist es gelungen, die europäische Außenpolitik gegenüber Afrika sozusagen zu dominieren und für seine Zwecke zu instrumentalisieren. Und das ist aber genau das, was sozusagen eine EU, die unbedingt Weltmacht werden will, auch mitmacht. Also sich sozusagen als Vehikel, als Hebel für so eine Geopolitik auch einzelner Staaten anbietet. Und hier habe ich jetzt einen Ausschnitt aus der Rede von Catherine Ashton, damals hohe EU-Beauftragte für die Außen- und Sicherheitspolitik, an die Wand geworfen, mit der sie die Notwendigkeit der Gründung eines EU-Außenministeriums begründen wollten. Das heißt dort, im Herzen all unserer Bemühungen liegt eine einfache Wahrheit. Um unsere Interessen zu wahren und unsere Werte zu verbreiten, müssen wir uns im Ausland engagieren. Denken Sie an den Aufstieg Chinas und anderer Global Players. Es ist überall spürbar. Von Verhandlungen über den Klimawandel und den Iran bis hin zu den Energieverträgen mit den Ländern Afrikas und Asiens. Wenn wir an einem Strang ziehen, können wir unsere Interessen wahren. Wenn nicht, werden andere für uns entscheiden. Es ist wirklich so einfach. Und Ihre Schlussfolgerung ist dann, meine Präferenz ist eindeutig, wir sollten handeln als Europäer. Also Europa soll ein Block werden, um sozusagen gegen andere wie China, aber auch wie die USA geopolitische Räume abzustecken. Und eine eigenständige, vielleicht dann auch in einzelnen Regionen, ich würde sagen, in Afrika ist es eben Frankreich, in Osteuropa dürfte Deutschland wesentlich prägender sein, als von einzelnen Staaten geprägte Geopolitik zu betreiben. Dritte Geschichte, ich habe gerade schon angedeutet, diese Rede wurde im März 2010 von der damaligen EU-Außenbeauftragten gehalten, um die Notwendigkeit der Schaffung eines europäischen Außenministeriums zu begründen. Das gibt es nämlich schon. Also vorhin gab es ja so ein bisschen die Kontroverse, ob es jetzt eine EU-Außenministerin gibt. Ich bin der Auffassung, es gibt eine, weil sie in einer Doppelhutfunktion verschiedene Bereiche, beide Bereiche des Europäischen Auswärtigen Dienstes beiden vorsitzt. Und dieser Europäische Auswärtige Dienst ist nicht nur ein Außenministerium, sondern noch viel mehr. Er ist einerseits ganz klassisch geprägt wie ein Außenministerium, aber er integriert noch die ganzen militärischen Strukturen. Aber auch hier erst ein bisschen zurück in die Geschichte. Ich habe vorhin die Bilder gezeigt, ich habe versucht zu beschreiben, wie Sahel sozusagen als das Böse, als die Bedrohung, der Ursprung von Bedrohungen von Europa dargestellt wurde. Und ich habe auch hoffentlich beschrieben, dass sozusagen die klare Schlussfolgerung dazu Aufrüstung war. Diese Aufrüstung ist erstmal auch ein bisschen chaotisch verlaufen. Hier zeige ich die Rüstungsexporte von Deutschland nach Algerien, was sozusagen Anfang der 2000er noch eher als Schurkenstaat eingestuft wurde. Dann hat Deutschland 2004, 2005 dort richtig die Schleusen für Rüstungsexporte geöffnet. Also es war die Idee, da verschiedene auch Ankerländer zu installieren, die dann als Stellvertreter Deutschlands, der EU, wie jetzt vielleicht auch Äthiopien in Ostafrika, Kontrolle ausüben. Da war Algerien im Gespräch. Da war dann zum Beispiel von italienischer Seite, kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, Libyen im Gespräch. Da gab es 2004 schon so eine technische Mission der EU-Kommission, die dann Libyen und den Grenzschutz, und dann wurde vor allem von Italien wurde angefangen, wieder Rüstungsgüter nach Libyen zu exportieren, Libyen zu stärken. Das verlief recht chaotisch, und dann hat die Europäische Union angefangen, ja, wie kanalisieren wir das, wie bringen wir das zusammen, und sie haben dann eine Expert Support Facility gegründet, die dann eben solche technischen Missionen auch vereinheitlicht hat. Also Leute, die im Auftrag der Kommission diese Länder bereist hat und geguckt hat, ja, wie können wir da Polizei, Militär unterstützen, ist das vielleicht ein guter Ort für eine sogenannte EU Capacity Building oder eine EU Training Mission, um eben einerseits zivil Polizei, Gendarmerie auszubilden, andererseits militärisch die Armeen auszubilden. Okay, es wird gleich wieder größer. Es wurde dann, gut, dann ignoriert die Folien. Es wurde dann noch das Instrument für Stabilität ins Leben gerufen, was eben jenseits von diesen Ausbildungs- und Trainingsmissionen Maßnahmen zum Polizei, Militär, Gefängnis, Justizaufbau und Terrorismusbekämpfung in Drittstaaten finanzieren sollte. Auch da hat sich die Sahelregion gleich als Schwerpunktregion herausgebildet. Auch da das Programm, also technische Berater oder eben diese Expertengruppen gehen dahin, lassen sich den Grenzschutz und die Militärstrukturen zeigen und überlegen sich dann, was können wir dahin exportieren. Ein Ergebnis, was da finanziert wurde, war zum Beispiel das Programm Special pour la paix, la sécurité et le développement du Nord Mali, also das spezielle Programm für Sicherheit und Entwicklung im Norden Malis. Ja, im Norden Malis, Dankeschön, das eben beinhaltet hat, in diesem entlegenen Norden, vor allem von auch Tuareg bewohnt, 11 strategische Orte zu entwickeln, und gemeint waren damit eben Militärbaracken, Polizeistationen und Gefängnisse. Und das sollte dann, also erklärtes Ziel war, die Präsenz des Staates in der Fläche zu erhöhen und das Land damit zu einen. Letzteres hat natürlich nicht funktioniert, weil eben der Norden Malis schon immer wieder aufständig wurde und diese Aufstände, da sie militärisch auch mit den Ressourcen nicht zu besiegen sind, eben durch Autonomierechte für den Norden beendet wurden. Und jetzt wurde mit EU-Unterstützung da eben ein ausgiebiges Militarisierungsprogramm unterstützt. Das ist hier die Struktur des Europäischen Auswärtigen Dienstes, wie er Ende 2010, Anfang 2011 ins Leben gerufen wurde. Wie gesagt, hatte einerseits eine klassische Struktur eines Außenministeriums, also er ist zum Beispiel für die EU-Vertretung, also Botschaften in Drittstaaten nach Regionen geordnet, zuständig. Er hat aber hier zum Beispiel auch einen eigenen Bereich für die Menschenrechte, Demokratie und Wahlüberwachung, Migration und menschliche Sicherheit und die Entwicklung. Also es integriert auch sozusagen Funktionen eines Entwicklungsministeriums. Ist es zuständig für diese Programmierung von Finanzmitteln wie dem Instrument für Stabilität, für Polizeiaufbau etc. Es ist aber eben auch zuständig für das, was es noch gibt, die militärischen Einsätze, die zunächst in Zentralafrika stattgefunden haben, sich jetzt aber zunehmend auf Westafrika konzentrieren. Das heißt, da ist, ich lese das nur kurz vor, einerseits ein geheimdienstlicher, also die zweite Spalte hier, ist EU Intelligence and Situation Center, also geheimdienstliche Militärsparte, Crisis Management and Planning für militärische und zivile Einsätze und weitere Strukturen die diesem auswärtigen, europäischen auswärtigen Dienst unterstehen, ist eben dann direkt schon der Militärstab mit eigenen Abteilungen für militärische Aufklärung, Logistik, Operationen, Informationsinfrastruktur, das EU-Satellitenzentrum, die Europäische Verteidigungsagentur und so weiter. Also, systematisch wird die Außenpolitik integrativ betrachtet als sozusagen mit fließenden Übergängen von der Entwicklungspolitik, die eben dann auch oft heißt Sicherheit entwickeln, über die sozusagen klassische Außenpolitik mit diplomatischen Vertretungen bis hin zum gesamten EU-Militärapparat und diese Einheit von Entwicklungspolitik und Kriegspolitik kommt eben auch in der im ersten Strategiepapier dieses neuen Außenministeriums zum Ausdruck. Das war nämlich die EU-Sahel-Strategie. Hier wieder in einem Zug Strategy for Security and Development in the Sahel, wo eben auch schon angedeutet wird, wir schicken dort auch Soldaten hin. Jetzt habe ich noch 2 Minuten, um die Eskalation in Mali zu beschreiben. Ganz kurz, was man davor noch sagen muss. 2011 kam die Strategie raus, die hat sich dann im Grunde als nichtig erwiesen, weil 2011 die westliche Politik die Region um den Sahel wirklich aufgemischt hat. Sie hat in der Côte d'Ivoire einen Regime-Change durchgeführt, sie hat den Süden Malis abgespalten, also eine Sezession unterstützt, und sie hat eben in Libyen interveniert, einen Regime-Change gemacht, mit dem dann Unmengen an Waffen in die Region geflossen sind. Nach dem Krieg sind dann einige Tuareg aus der Armee und aus den mit ihr verfeindeten Milizen auch über den Niger in den Norden Malis zurückgekehrt, haben dort die MNLA gegründet, das Mouvement National pour la Libération de Azawad, so wird der Norden Malis bezeichnet. Die malische Armee hatte dem wenig entgegenzusetzen und hat deswegen kurz vor den ohnehin anstehenden Wahlen im Süden geputscht. Dadurch ist richtig großes Chaos ausgebrochen. Es stimmt auch, dass damit islamistische Kräfte vor allem im Norden in vielen Städten die Kontrolle übernehmen konnten. Im Dezember 2012 wurde dann vom UN-Sicherheitsrat beschlossen, dass doch bitte alle anderen afrikanischen Staaten unter französischer Führung dort intervenieren sollen. Es wurden, also der Plan war, Tausende von Soldaten, unter anderem von der deutschen Bundeswehr, nach Mali zu fliegen, um da irgendwie Kontrolle zu kriegen. Was man dort erreichen wollte, war aber noch relativ unklar. Das kam erst zustande, nachdem dann im Januar 2013 Frankreich dort interveniert hat. Mittlerweile hat die Bundeswehr 1000 Soldaten in Mali stationiert. 350 bilden im Rahmen einer EU-Mission im Süden mittlerweile über 8000 malische Soldaten aus, also fast die ganze Armee, die anschließend im Norden stationiert werden sollen. Darüber hinaus gibt es die MINUSMA-Truppe mit etwa 6000 deutschen Soldaten mit einem robusten Mandat, die diesen Norden erstmal sichern sollen, nachdem der von französischen Kräften im Verbund mit der MNLA, das waren die Sezessionisten, freigekämpft wurden. Allerdings befindet sich die MNLA weiterhin im Kontakt mit der malischen Armee. Das heißt, die MNLA als französischer Verbündeter bekämpft die malische Armee, wenn sie in den Norden Malis kommen soll, während zugleich Deutschland diese Soldaten ausbildet und im Rahmen einer UN-Mission sozusagen die Sicherung übernehmen soll, bis die bis die malische Armee dort eindringen soll. Kurz gesagt, Deutschland und Frankreich sind da zwar Verbündete, aber sie haben völlig unterschiedliche